Du hörst hier gerade in einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Brigitte, was würdest du machen, wenn du jetzt einfach 10 Millionen Franken erben würdest? Von einer unbekannten Tante aus Amerika.
Oh, ist das schwierig. Ich würde monatelang oder jahrelang reisen und mein Geld verpulvern auf der Reise.
Für mich gibt es nichts.
Für dich gibt es einen Stein.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jürlimann, die kein Millionenerbin ist und darum als Gerichtsreporterin bei der Republik arbeitet. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Heute geht es ums Erben, ein emotionales Thema. So manche Familie wird nach einem Todesfall zerrissen, wenn es darum geht, wer das wie viel und was überkommt. Und um so einen Erbschaftsstreit geht es auch in unserem heutigen Fall, aber um einen ganz außergewöhnlichen Erbschaftsstreit. Um das zu verstehen, müssen wir zuerst recht weit zurück in die Geschichte, ins Jahr 1942. Das ist eine coole Geschichte. Brigitte, was ist dort passiert?
Also wir befinden uns ja mitten im Zweiten Weltkrieg und es passiert ein Wunder in der Schweiz, und zwar im aargauischen Würrelos. Und dort in einer sehr geheimnisvollen, verwunschenen Ecke, wunderschön gelegen, sehr idyllisch. Es ist ein Ort, wo sich mehrere Steinbrüche befinden und das schon seit langer Zeit. Die Einheimischen reden von Römersteinbrüchen. Und ausgerechnet in dem Ecke der Schweiz wird ein 5-jähriger Bub von seiner Kinderlähmung geheilt.
Okay, der wird geheilt im Steinbruch. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Wer ist dort alles involviert und wer ist der 5-jährige Bub?
Der 5-jährige Bub ist der Sohn von dem Steinbruchbesitzer, also von einem reichen, angesehenen Mann. Und der Bub sitzt im Rollstuhl, er kann sich nicht mehr bewegen. Der Steinbruchbesitzer ist verzweifelt, er rennt zu allen Ärzten, er rennt von Pontius zu Pilatus, um irgendetwas zu finden, was seinem Sohn könnte helfen. Und durch Hinweise oder Tipps gelangt er zu einer Heilerin, zu einer Frau, die Emma Kunz heisst. Und er reist mit dem Sohn im Rollstuhl zu dieser Frau. Die Frau schaut das Kind an im Rollstuhl, tut einen Pendel einsetzen, wo irgendwelche komischen Zeichen macht. Und dann sagt sie dem Steinbruchbesitzer klipp und klar, schaut sie, wir können ihren Sohn heilen, aber wir müssen an den Wohnort gehen, wo sie und der Sohn leben. Und dann finde ich etwas, das ihrem Kind hilft. Und das ist tatsächlich passiert. Die Emma Kunz reist auf Würrelos zu diesen Steinbrüchen, geht in die Grotte hinein, wo man den Stein abgetragen hat, hat ihr Pendel dabei und plötzlich schlägt das Pendel wie wild aus. Und sie sagt dem Steinbruchbesitzer, das ist wundersames Gestein. Das müssen sie malen, müssen sie ein Pulver daraus machen, aus dem Heilgestein. Und das legen sie ihrem Kind auf. Sie hat genau gesagt, wo und wie oft und wo am Körper man muss die Wickel anlegen. Und tatsächlich, so beschreibt es das Kind, es heisst Anton Meyer, später in einem Buch, dass man genau die Behandlungen durchgeführt hat, wie es Emma Kunz angeordnet hat. Und siehe da, ein paar Monate später konnte er den Rollstuhl verlassen, konnte wieder ganz normal laufen und mit den anderen Kindern spielen und rumspringen.
Also er sagt, der zermalmene Stein aus seinem Steinbruch, der ihm in Wickel aufgelegt worden ist, hat ihn von der Kinderlähmung geheilt. Ein Wunder.
So beschreibt er das später wirklich ganz ausführlich und auch in einem Buch, wo er über Emma Kunz geschrieben hat. Und das glaubt man bis heute. Also, darum habe ich dir jetzt auch einen Stein geschenkt mit diesen Millionen, die ich leider nicht erben werde. Aber das Wunder, das übermittelt ist vom Anton Meyer, das zieht jetzt noch bis heute jedes Jahr Zehntausende von Menschen an diesen Ort, in die Grotte.
Die gehen in die Höhle.
In die Grotte von Würrelos. Und das Gestein, das der Makuns entdeckt hat, das wird bis heute abgebaut und zu Pulver zermahlen und verkauft, also international.
Ich habe es gefunden in der Apotheke, ich bin schnell schauen und es war sogar gerade Aktion gewesen. Ein Kilogramm von diesem Gestein nur 39,95 Franken statt 44 Franken. Es wird abgerissen mit universellen Eigenschaften, es helfe bei Entzündungen. Mir ist das alles ein bisschen zu viel Hokuspokus. Also allein schon das Pendeln und dann nachher das Heilsversprechen von dem Gestein. Du bist ja selber vor Ort gewesen, Brigitte, in dieser Höhle. Was hast du gespürt?
Ich muss zugeben, bei mir ist nichts passiert. Ich habe nichts gespürt. Aber was man immerhin kann sagen kann, eigentlich muss man zwei Sachen sagen. Mhm. Es ist ein wunderbarer, schöner Ort. Also wenn man sich dort aufhält, fühlt man sich einfach wohl, wie es ein schöner Flecken Erden ist. Und auch wenn jetzt mir nichts passiert ist, ganz konkret in dieser Grotte inne, heisst das ja nicht, dass es anderen Leuten irgendetwas bringt. Die Geschichte von Anton Meyer ist überliefert. Ich glaube ihm das. Also es ist bis jetzt nicht beleidigt, dass das erstunken und erlogen ist. Aber wenn das irgendwelchen Leuten hilft und Kraft gibt und ja, sie im Leben weiterbringt, dann akzeptiere ich das. Aber was man sicher kann sagen, und das ist vielleicht ein bisschen das Problematische, es ist ein grosses Business geworden. Mhm. Also, auch jetzt das Gesteinspulver. Und ich weiss nicht, hast du es denn schon ausprobiert?
Ich habe doch das nicht gekauft. Ja, und unabhängig, ob man jetzt die esoterische Erzählung glaubt oder nicht, hinter dieser Geschichte steckt ja etwas ganz Handfestes. Ein handfester Erbstreit. Es geht um viel Geld, es geht um Anerkennung, es geht um das Schweizer Rechtssystem. Also eigentlich perfekt für unseren Podcast. Und um diesen Streit besser aufzurollen, müssen wir in der Geschichte wieder zurückgehen, wieder zurück in die 40er Jahre und was darauf eben gefolgt ist, was mit dem kleinen Anton weiter passiert ist.
Nach seiner Heilung. Man muss sich vorstellen, der Anton Meyer ist eben Sohn von einem wohlhabenden, sehr bekannten und sehr einflussreichen Mann gewesen, dem Steinbruchbesitzer, also ein Sohn aus besserem Haus. Sehr lebensfroh, sehr lebenslustig, wie man gehört hat. Und der Anton Meyer trifft in Baden oder Umgebung von Baden auf Danita. Danita Gandola. Und Danita ist ein Gastarbeiterkind. Und die beiden Leute lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Und es fährt unglaublich intensiv und wahrscheinlich auch eine etwas dürre, knallte Liebesgeschichte an. Und sie scheinen sehr glücklich sie miteinander. Das ist dokumentiert mit vielen Briefen und Telegrammen.
In welchem Jahr sind wir jetzt da?
Wo sie sich kennengelernt haben, die beiden, das war 1954.
Also das heisst, der Anton ist 17 ungefähr, Danita ist ein bisschen jünger.
Ein bisschen jünger, ja. Und Danita wird dann tatsächlich schwanger als ledige Mutter und kommt einen Sohn über. Das ist 1958. Und sie ist damals, wo sie den Sohn überkommt, den Michael, ist sie nach dem damals geltenden Schweizer Recht noch minderjährig gewesen. Mhm. Und, das darf man nicht genug betonen, nicht verheiratet mit dem Kindsvater.
Ein außereheliches Kind.
Was 1958 gesellschaftlich eine ziemlich schwierige Ausgangslage war.
Jetzt ist das Kind da. Der kleine Michael, ich nehme an, die beiden müssen jetzt fast heiraten.
Ich glaube, das haben sie wirklich beide auch wollen. Und Danita, die junge, minderjährige Mutter, ist fest davon ausgegangen, dass der Anton sie wird heiraten. Es ist der reiche Steinbruchbesitzer, ein Patriarch, der diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung macht.
Der Vater von Anton.
Genau. Also der potenzielle Schwiegervater von der Anita, der wird sich partout gegen eine nicht standesgemäße Ehe. Der will nicht, dass sein ältester Sohn ein Gastarbeiterkind heiratet. Und ja, man muss sagen, leider, der Anton ist eingeknickt. Er hat dem Druck von seinem mächtigen Vater nicht standgehalten. und hat dann seine Jugendliebe und Mutter von Michael verlassen und ist 1964 eine standesgemäße Ehe eingegangen. Und aus dieser Ehe hat es nochmal zwei Kinder gegeben. Eheliche Kinder, riesigen Unterschied zu Michael. Aber die Ehe hat nicht lange gedauert. Die ist dann nach 10 Jahren wieder geschieden worden.
Der kleine Michael, der wächst also ohne seinen Vater auf, nur bei der Mutter, bei der Anita. Hat er seinen Vater dann überhaupt mal kennengelernt?
Der Michael hat Anton Meyer kennengelernt, als er schon ein erwachsener Mann war. Und das ist in den späten 1980er Jahren passiert. Und dort hat es wieder eine unglaubliche Wende gegeben im Leben von der Anita und von Anton. Die sind sich wieder begegnet, auch durch eine recht eigenartige und zufällige Art und Weise. Und zwar hat Anton Meyer in einer Lokalzeitung ein Foto gesehen von seiner damaligen Jugendliebe Anita. Und jetzt sieht Anton da die schöne Frau, die er geliebt hat, die Mutter ist von seinem ältesten Kind, und nimmt wieder Kontakt auf mit ihr. Und tatsächlich, die beiden kommen nochmal zusammen und werden sicher gut 30 Jahre lang, bis der Anton stirbt, als Paar zusammen alt werden.
Also sie haben sich im Pensionsalter ungefähr wieder gefunden, die Jugendliebe wiederentdeckt.
Vielleicht nicht gerade im Pensionsalter, aber also als reife Erwachsene haben sie sich wiedergefunden. Und der Anton Meyer hat auch dort kurz, bevor er Anita wieder gefunden hat und wieder hat können das Leben mit ihr zusammenführen, hat er auch einen grossen Wechsel in seinem Leben gemacht. Er hat nämlich seinen Managerjob geschmissen und hat sich entschieden, dass er zurück will auf Würlos zu den Steinbrüchen und Grotten, wo er als Fünfjähriger so wundersam geheilt wurde, und hat beschlossen, dass er den Rest von seinem Leben der Emma Kunz widmet. Also der Frau, die ihn gerettet hat.
Jetzt sind wir wieder bei der Emma Kunz, bei der wundersamen Heilerin. Wer ist das?
Ja, die Emma Kunz ist wirklich eine bemerkenswerte Frauenfigur. Sehr eigenständige für die Zeiten, wo sie gelebt hat. Sie war nie verheiratet. Sie ist als junge Frau, das muss um gegen 1919 herum gewesen sein, sogar mal kurz in die USA ausgereist, an einer Liebe nachgereist, die dann nicht funktioniert hat, und ist dann wieder zurückgekommen in die Schweiz und hat als Haushälterin gearbeitet, hat in einfachen, bescheidenen Verhältnissen gelebt, aber hat immer schon als junge Frau ihren übernatürlichen Eingebungen gefolgt. Dass sie ist nicht nur als Heilerin tätig war, also sie hat auch noch andere Leute behandelt, nicht nur den kleinen Anton, sondern sie hat auch sehr früh angefangen, ich nenne es jetzt mal Signal, was sie empfangen hat, die Kräfte, die sie gespürt hat, zeichnerisch festzuhalten. Sie hat ein unglaublich umfangreiches künstlerisches Erbe hinterlassen. Und das sind Bilder, die gehen heute um die Welt. Und Emma Kunz hat das nicht mehr erlebt, dass sie als Künstlerin derart berühmt und anerkannt wird. Sie ist 1963 gestorben und die erste Ausstellung hat genau 10 Jahre nach ihrem Tod stattgefunden. Und seither reisen ihre Bilder um die Welt.
Und was sind das für Bilder? Was zeigen die?
Es sind so sehr geometrische, exakte Zeichnungen. Sie hat auf Millimeterpapier gezeichnet. Der Anton Meyer beschreibt, dass er gesagt hat, er hätte als Bub zuschauen, wie die Emma Kunz zeichnet. Und er schreibt in dem Buch, das er selber verfasst hat, dass sich die Emma Kunz, wenn sie ein Bild angefangen hat, dass sie sich nur noch auf das Bild konzentriert hat, dass sie nicht gegessen hat, nicht getrunken hat, sondern in einem Zug so ein Bild fertiggestellt hat. Und das sind, die Bilder werden so als Mandala-artig beschrieben. Mhm. Aber ich habe mit kunstverständigen Menschen geredet und die haben gesagt, eigentlich lässt sich ihr Werk ganz schlecht einordnen in eine Kunstgattung.
Geometrische Figuren.
Ja, ich finde Mandala fast die bessere Umschreibung. Ja. Sie hat offenbar oft mit Pendel geschafft. Also sie hat festgehalten, was ihr das Pendel ausgeschlagen hat.
Der Anton Meyer ist also nach dem Tod von der Emma Kunz zu dem Steinbruch zurück, hat sich ihrem Werk gewidmet. Was heisst das, ihrem Werk gewidmet?
Also das heisst nicht erstens, dass er das Steinbruchareal so hergerichtet hat, dass es für Besucher und Besucherinnen zugänglich ist. Also er hat wollen, dass das ein Kraftort ist, wo zugänglich ist. Und er hat aber ganz wichtig, er hat ihre Bilder gesammelt oder zurückgekauft. Er hat geschaut, dass er in Besitz kommt von möglichst allen Zeichnungen, die Emma Kunz in ihrem Leben angefertigt hat.
Also ein bisschen böse gesagt, er hat den Steinbruch zugänglich gemacht, aber auch kommerziell verwertet.
Ja, das kann man so sagen. Ich denke, das ist ja auch sein Geschäft gewesen. Er hat davon gelebt. Ich habe ihn nie kennengelernt, Anton Meyer. Aber ich denke, er hat wie die beiden Motivationen gehabt. Er hat sich sehr angezogen gefühlt von dem Ort, wo auch unglaublich schön ist. Er hat dort in einem gelben Herrenhaus gewohnt. Das steht heute noch. Das kann man auch besichtigen, von außen wenigstens. Und er hat das natürlich schon auch kommerziell vermarkten. Und er hat wie zwei Standpfeiler gehabt. Einerseits die Grotte, Besichtigung von dem Ort selber. Es gibt ein kleines Museum neben der Grotte. Aber auch, dass das künstlerische Werk von der Emma Kunz, von seiner Heilerin, dass das bekannt wird und in die Museen und Ausstellungen kommt.
Der Anton hat also sein restliches Leben der Emma Kunz gewidmet, zusammen mit seiner Jugendliebe, der Anita. Sie haben in dem gelben Herrenhaus gelebt, haben sich um den Steinbruch gekümmert. Und das bis zu seinem Tod.
Ja, bis zu seinem Tod. Anton ist 2017 gestorben und er hat ein Testament hinterlassen. Und was bemerkenswert ist und wirklich auch nicht nachvollziehbar, in dem Testament werden weder seine Jugendliebe und langjährige Beziehung Anita noch sein ältester Sohn Michael erwähnt.
Okay, jetzt kann ich aber auch mal etwas sagen, Brigitte. Ich habe in der Schule nämlich gelernt, es gibt einen Pflichtanteil beim Erben. Das kann ich mich noch erinnern. Egal, ob man will oder nicht, ein Teil vom Erbe wird automatisch verteilt. Unter anderem der Kind. Wie funktioniert das genau?
Ja, ich habe das nachgeschaut im Zivilgesetzbuch. Es ist ganz eine simple, einfache Lösung. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte von deiner Erbschaft oder deiner Hinterlassenschaft. Und das heisst, wenn du noch Ehegattin oder einen Ehegatt hast, die Person ist pflichtteilsberechtigt, aber Kinder auch. Und jetzt in dem Fall von Anton Meyer haben wir 3 Kinder, die eigentlich pflichtteilsberechtigt sein sollten.
Also, ob er will oder nicht, die kommen das Geld über.
Die kommen die Hälfte. Eigentlich müsste die Hälfte von seiner Erbschaft müsste von Gesetzes wegen unter diesen 3 Kindern verteilt werden.
Wir reden jetzt aber im Konjunktiv, weil der Michael soll trotzdem gar nicht erben. Wie kommt das?
Dass der Michael als unehelicher Sohn von Anton Meyer nichts erben sollte, hat mit einer alten, diskriminierenden Rechtsfigur zu tun, die es zum Glück schon lange nicht mehr gibt. Es ist die sogenannte Zahlvaterschaft.
Noch nie gehört.
Ja, zum Glück nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht, bevor ich mich dem Fall angenommen habe. Es ist eine schreckliche und diskriminierende Regel. Zahlvaterschaft bedeutet, dass ein Vater, der außerhalb einer Ehe ein Kind gezeugt hat, dem Kind zwar Unterhalt zahlt, das wird dann festgelegt von der Behörde, wie viel er monatlich zahlen muss, aber dafür tritt das Kind in keinerlei rechtlicher Beziehung zu dem Vater. Also das Kind kommt nur das Geld über und darf sonst überhaupt nichts geltend machen seinem Vater gegenüber. Sprich, es wird auch nicht erbberechtigt. Also es ist jegliche Verbindung abgeschnitten worden, nur wie sich der uneheliche Vater dazu bereit erklärt hat, monatlich etwas zu zahlen.
Also der Name ist ja eigentlich schon fast. Er zahlt, damit es eben genau keine Vaterschaft soll geben.
Ja, und es ist wirklich noch interessant. Ich habe gedacht, wie kommt man auf so eine Idee? Was ist Sinn und Zweck von diesem Institut, von dieser Zahlvaterschaft? Und Ich habe dann nach vielen Gesprächen auch mit Rechtsanwälten herausgefunden, dass es eigentlich darum gegangen ist, die Ehe zu retten. Wenn ein Mann außerhalb einer ehelichen Beziehung noch ein Kind gezeugt hat, hat man nicht wollen, dass du das erstens mal, dass die Ehe, aber vor allem auch das Vermögen, das innerhalb dieser Ehe angehäuft worden ist, dass das gefördert wird, indem ein uneheliches Kind kann irgendwelche Ansprüche erheben. Also es ist eigentlich eine Bestrafung für das uneheliche Kind.
Wo man aber als minderwertig angeschaut hat.
Genau, wo das uneheliche Kind gefördert die Ehe und die eheliche Kind, aber man bestraft mit dem auch die uneheliche Mutter. Also sie wird ja auch degradiert. Also beide, Mutter und Kind, stehen absolut ohne Recht da, außer dass sie monatlich einen bescheidenen Betrag bekommen. Aber ich denke, es wird leider sehr viele Verhältnisse geben haben, wo ja, Mutter und Kind auf das Geld einfach angewiesen sind und darum gar keine grosse Wahl haben, Ja oder Nein zu sagen.
Das ist aber nicht automatisch in Kraft treten, die Zahlvaterschaft.
Nein, das
müssen beantragen.
Das hätte man können vorschlagen oder müssen beantragen. Und in unserem konkreten Fall war ja die ledige Mutter, Anita, noch minderjährig gewesen, wo sie den Michael bekommen hat. Und darum hat die Vormundschaftsbehörde an ihrem Wohnort hat sich für die Zahlvaterschaft entschieden und hat das, ich denke, mit den Anwälten von dieser Steinbruchbesitzerfamilie hat man vereinbart, ja, das Beste ist es, wenn man in dem Fall eine Zahlvaterschaft einrichtet.
Hat es das häufig gegeben, so eine Vereinbarung?
Es muss es sehr häufig gegeben. Also die einzige Zahl, die ich gefunden habe jetzt bei der Recherche, ist, dass man davon ausgeht, dass nur schon zwischen 1963 und 1973 von knapp 44'000 Zahlvaterkindern, nenne ich es jetzt mal, in der Schweiz muss ausgehen.
Aber ich verstehe es noch nicht ganz. Das ist auch irgendwie ein ganz altes Konstrukt aus vergangenen Zeiten. Wieso hat denn das heute noch Auswirkungen auf den Michael? Das ist ja nicht ein Erbschaftsstreit aus dem 20. Jahrhundert, sondern einer von heute?
Das ist eigentlich das Schockierende an dieser ganzen Geschichte. Das Gesetz hat eben geändert, wir haben es schon erwähnt, das ist 1978 endlich abgeschafft worden. Aber es hängt immer noch nachher, es hat so eine unselige Übergangsbestimmung gegeben, die verhindert, dass der Michael Gandola heute sagen kann, das ist mein lieblicher Vater, das ist übrigens beleidigt in mehreren Briefen, die der Anton Meyer geschrieben hat. Und weil es mein lieblicher Vater ist und weil das diskriminierende Institut von der Zahlvaterschaft aufgehoben worden ist, müsste ich mich anerkennen als lieblicher Sohn und damit als einen ganz normalen Erbberechtigten neben den beiden Halbgeschwistern.
Ich finde es auf der einen Seite wahnsinnig störend, dass das komische Rechtsinstitut immer noch eine Auswirkung haben heute, obwohl sich wahrscheinlich alle einig sind, dass das irgendwie so nicht mehr geht. Auf der anderen Seite sehe ich auch ein bisschen die Rechtssicherheit, also dass es auch legitim ist, dass man Recht nicht einfach rückwirkend anpasst und sagt, so, wenn ihr es früher noch mal abgemacht habt, ist es dann übrigens nicht mehr gültig.
Nein, ich sehe den Punkt nicht. Also, weil es war ja dort stossende Regel. Das ist eine Regel, die menschenrechtsverletzend ist, wie sie nicht alle Kinder gleich behandelt. Und das hat die Schweiz eingesehen. Und hat gesagt, stopp, mit dem hört man auf. Und dann kann man nicht kommen und sagen, ja, ein Kind wie der Michael, der 1958 geboren wurde, der hat jetzt einfach Pech gehabt. Der ist jetzt noch unter dem diskriminierenden Recht halt Sohn geworden, unehelicher Sohn. Und der soll bis heute, bis ins Jahr 2024, nicht die Chance haben, wie ein ganz normales Kind, wie jedes andere Kind behandelt zu werden. Ich sehe nicht, wie man das mit der Bundesverfassung und mit der Menschenrechtskonvention in Einklang bringen.
Okay, dann ist ein klarer Fall. Der Michael kann vor das Gericht gehen und seine Erbschaft in dem Fall einfordern.
Ja, so ein klarer Fall ist es nicht, weil der Michael ist bis jetzt hat er müssen jede Gerichtsinstanz durchlaufen in der Schweiz. Es ist erst kürzlich ein Bundesgerichtsentscheid ergangen in dem Erbschaftsstreit. Es geht um Millionen halt, muss man sagen. Es geht um ein Millionenerbe.
Was ist das alles? Also es ist der Steinbruch als Ort und dann auch einfach viel Geld, wo man ist?
Ja, die ist Hunderte alles? Von Bildern von der Emma Kunz, die einen enormen Wert haben, die wirklich inzwischen weltweit ausgestellt werden. Und bei dem Steinbruch, ich rede immer so von dem Steinbruch, das ist ein riesiges Areal an schönster Lage. Da gibt es auch Ausbaupläne. Also man weiss, dass noch zu Lebzeiten von Anton Meyer der Stararchitekt Mario Botta ein Projekt entwickelt hat, was man dort noch alles könnte bauen oder ändern. Es war die Rede von einem Kurhotel oder von einem Seminarzentrum. Also das hat ein unglaubliches Potenzial, das Gebiet. Und das noch in Kombination mit diesen Bildern, das geht um Millionen. Und von diesen Millionen oder von dem riesigen Erb ist Michael ausgeschlossen und sogar das Bundesgericht hat gesagt, dass er keine Chance hat, dass es rechtlich zulässig ist, dass er von dem Erb ausgeschlossen wird.
Mit welcher Begründung?
Es geht um die Übergangsbestimmung, die oft Voraussetzungen hat, Anforderungen, die Michael nicht hätte erfüllen können. Und das Bundesgericht sagt, es ist rechtlich nicht möglich, auf die Erbestellung zurückzukommen. Und so nebenbei, oder vielleicht ist es sogar, steht sogar im Zentrum, sagt das Bundesgericht, ja, aber der Michael hätte einfach mal eine Vaterschaftsklage haben und dann würde man noch immer anders stehen. Aber das hat man ihm ja immer verwehrt, weil es hat immer geheissen, du hast keine rechtliche Beziehung zu deinem Vater. Und es war völlig unbestritten gewesen, dass der Anton Meyer sein lieblicher Vater ist. Aber jetzt macht man ihm das zum Verhängnis, dass er nicht irgendwelche Schritte unternommen hat, die er eigentlich gar nicht hätte dürfen unternehmen.
Also vom Bundesgericht ist er abblitzt. Kein Anspruch aufs Erbe. Das ist das höchste Schweizer Gericht. Er könnte es aber noch weiterziehen, oder? Auf Straßburg. Wie wird er das machen?
Eigentlich ist die Sache erledigt und die Urteile vom Bundesgericht werden rechtskräftig. Also da ist schon sehr viel passiert. Aber der Philipp Stolkin, der Anwalt von Michael, der hat von Anfang an gesagt, dass er gewillt ist, den Fall bis an Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu ziehen. Und er sagt auch, dass der Menschenrechtsgerichtshof schon mehrmals zugunsten von unehelichen Kindern entschieden hat, dass es vergleichbare Fälle gibt, die in Straßburg entschieden werden müssen, und dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass der Fall von nachhaltender Diskriminierung in Straßburg aufgehoben wird.
Der Michael will das Grundsatzurteil.
Der Michael, ich jetzt das reininterpretiert, Michael will Gerechtigkeit. Und er will anerkannt werden in dieser Familie. Er will Teil sein von dieser Familie, wo er bis heute ausgeschlossen wird.
Sie haben angefangen mit einer wundersamen Heilung, mit esoterischem Wunderglauben, magischem Stein. Und wir sind am Schluss bei rechttechnischen, juristischen Grundsatzfragen gelandet. Vielleicht ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Danke vielmals, dass du uns mal bis dahin erzählt hast, Brigitte.
Ich bin überzeugt davon, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und ich würde dir im Fall dringend empfehlen, dass du auch mal in die Grotte gehst. Und du musst kein Wunder erwarten, aber einfach den schönen Ort ein bisschen geniessen.
Ja, schauen wir mal. Ganz überzeugt hast du mich noch nicht. Das war die dritte Quelle, der Justizpodcast der Republik. Wenn Sie den Text von Brigitte Thürlimann über den Fall und über die Zahlvaterschaft noch möchten nachlesen, dann finden Sie den verlinkt im Beschrieb. Und dort finden Sie auch eine Handynummer. Über die können Sie uns eine Sprachnachricht schicken mit Feedback oder Fragen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Mein Name ist Boas Roux. Wir freuen uns, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.